Ich würde dich einladen, ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, überhaupt aufzuschlagen, wo wir eigentlich gerade sind. Wir sind eigentlich gerade in 2. Mose Kapitel 19. Es ist sehr bekannt, was sich dort abspielt. Das Volk Israel ist gerettet worden, ist mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt worden, aus der Sklaverei. So viel großartige Dinge, die wir dort gesehen haben. Und jetzt haben wir uns die Zeit genommen, bevor wir jetzt diesen alten Bund, wie ich ihn immer nenne, bevor wir es den angucken, wo ja doch, also es ist eine Säule, auf der das ganze Alte Testament dann weiter aufbaut, ja. Unter anderem, sag ich mal, es ist nicht die Hauptsäule und die einzige, aber es ist ein sehr gewaltiges Ding, ja. Und deswegen sage ich, okay, dann machen wir jetzt kurz Pause. Und jetzt haben wir uns beschäftigt. Was ist überhaupt ein Bund? Wenn Gott einen Bund schließt, was bedeutet das? Haben uns angeschaut, was für unterschiedliche Bündnisse gibt es überhaupt in der Bibel. Sind von Noah auf Abraham, und das haben wir natürlich nur ganz kurz überflogen. Und dann dieser Bund, der David-Bund, so die allergrößten Bünde, ja. Und dann der neue Bund, mit dem wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen wollen. Und wir haben jetzt uns auch mit diesem Bund beschäftigt und haben herausgefunden, dass es eigentlich ein Bund ist, wie keine Bünde sind in der Bibel. Ein sehr, wie Korintherbrief sagt, ein Dienst des Todes, ein Dienst der Verdammnis, ein Bund, der eigentlich letztendlich in die Sklaverei geführt hat, die Sklaverei des Gesetzes. Und die Menschen, wir haben gesehen, zusammengefasst hat unter den Ungehorsam und über alle diese Decke drüber gelegt hat, dass keiner sich mehr rechtfertigen kann, keiner mehr zu entschuldigen ist. Das war der Zweck von diesem Bund. Ja. Und was mir sehr wichtig war, letztes Mal auch aufzuzeigen, dass dieser alte Bund, den wir hier hatten, dass das nicht Plan B ist. Es ist nicht, dass nicht Plan A ist und das andere Plan B, was dann kommt. Ganz, 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 ganz wichtig. Und wir haben, sind da weit nochmal zurückgegangen und haben uns angeschaut, was war von Anfang an eigentlich der eigentliche Weg der Rettung? War das am Anfang Werke? Die Bibel fängt ja nicht jetzt hier bei 2. Mose 19 an. Erde wird geschaffen und Gesetz wird installiert und der Mensch gesagt, jetzt mach das. Ja. Das fängt anders an. Es fängt dann an mit Abraham und so weiter. Und mit dem ganzen Segen habe ich letztes Mal aufgerollt. Tut mir leid, dass es so schnell jetzt ist. Aber wir haben dann gesehen, dass es von Anfang an dieser Weg, das ist der eigentliche Weg war, durch Glauben an die Verheißung des Nachkommens letztendlich. Ja. Ganz kurz zusammengefasst, das war immer der rettende Weg. Es gab nie einen anderen. Und Gott hat nie Vertrauen sozusagen in diesen Bundgesetz, der gesagt hat, probieren wir mal, ob sie es wirklich schaffen könnten. Es war völlig klar, dass es keiner schafft. Und es war fest von Anfang an. Da gab es keine Diskussion. Und dann haben wir Galater 3 uns angeschaut, Römer 4 angeschaut, so dass unumstößlich klar ist, es handelt sich nicht um Plan A und nicht um Plan B. Es ist immer noch Plan A und Version 1.0. Keine Updates, keine Verbesserungen. Es ist Stand, wie es Gott zum ersten Mal released hat. Um es mal so zu sagen. Und jetzt sind wir natürlich in einer Situation, je weiter wir dann das Alte Testament lesen, und es ist ja frustrierend, ich weiß nicht, wie ihr die Bücher lest, je weiter es geht, also ihr kennt ja Richter, dann Samuel, Königebücher, Chronik, ja, das ist schon manchmal, dass wir so ein bisschen, wie für uns Jungs vielleicht schon ein bisschen interessanter, ja, Mord und Totschlag, Action, aber auch selbst da viele Fragen, die kommen, und dann in die Propheten hinein, Prophet Jeremia, da denkst du, es ist ja nur noch schlecht, es ist ja nur noch Katastrophe alles, und man wirklich so in Gefahr ist, frustriert zu werden beim Lesen, und das sage ich, das ist gut nachvollziehbar und es ist ein Stück weit beabsichtigt, damit Hoffnung, damit eine Hoffnung auf etwas Besseres kommt. Damit eine, aber das ist dann wichtig, diese Hoffnung zu sehen und sie nicht zu überlesen in all dem. Und da wollen wir heute einfach kurz aufschlagen. Jeremia Kapitel 31. Ich habe es an manchen Stellen schon ein bisschen mehr ausgeführt, worin das ganze Schlamassel besteht, ja. Aber wenn ihr es nochmal euch zu Gemüte führen wollt, Jesaja 1 lesen. Äußerst gut. Und
das war eine Ermutigung.
Ja, ja. Also um den Zustand des Volkes einfach abzuspüren, ja. Jesaja Kapitel 1 lesen und dann einfach weiterlesen, Kapitel für Kapitel, Wehrufe, Gleichnis vom unfruchtbaren Weinberg, Gericht, Drohrede, alles Mögliche hier in Jeremia, sind eigentlich schon, selbst später dann, sieht man, ich habe es nochmal geschaut, das ist Richtung Kapitel 42 dann, da denkst du, sie haben es endlich begriffen, weil sie kommen jetzt zum Propheten Jeremia und sagen, Jeremia, alles, was du uns jetzt sagen wirst, Hauptsache gib uns ein Wort vom Herrn, aber wir werden es dann wirklich tun und wirklich gehorchen. Dann, okay, bringt der Jeremia das Wort, sagt sie, das kommt nicht vom Herrn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und laufen wieder in die andere Richtung. Es ist, das, und dann kommt zwischendrin, immer wieder, nicht, das ist nicht das Einzige, immer wieder kommen solche Abschnitte und solche Texte, wie jetzt hier geschrieben steht. Und das würde ich einfach gerne mit euch lesen. In enger Verbindung mit der Verheißung dieses Nachkommens von all dem, was Abraham verheißen worden ist, von Anfang an, steht jetzt hier Jeremia 31, über einen nächsten Bund. Und wenn wir über all die Bünde sprechen, dann müssen wir über diesen Bund sprechen. Kapitel 31, Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Also welcher Bund? Ja, der alte Bund, wie ich immer sage, ja. Nicht wie ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Okay, klares Statement. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Das ist schon erstaunlich, ja. Obwohl Gott sich so mächtig und wunderbar offenbart, aber sobald der Mensch so eine kleine Verantwortung bekommt, mitzuwirken, scheitert es, ja, weil er dazu nicht in der Lage ist. Sondern das ist der Bund, und jetzt wird er beschrieben, jetzt müssen wir die Ohren spitzen, was ist das für ein Bund? Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenn den Herrn! Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Mal so weit. Ich will euch einfach ein bisschen mit dabei haben. Was kennzeichnet diesen Bund? Was ist das für ein Bund?
Well, es ist einseitig.
Einseitig wieder, ja, genau, wir haben es ja verglichen, immer einseitig, zweiseitig. Der ist erstens einseitig, weil hier steht dieses berühmte Wörtchen nicht, oder? Welches Wörtchen?
Wenn.
Wenn, sehr gut. Also das dieses berühmte Wörtchen, das zweiten in dem Sinai-Bund permanent auftaucht. Wenn du halten wirst, dann, das taucht hier nicht auf. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ein einseitiger Bund. Das heißt, es ist eine Verheißung letztendlich Gottes, was er tun wird. Okay, weiter. Worin besteht der Bund? Das einseitig ist gut, aber worin besteht er?
Gott wird die Menschen verändern.
Er wird sie verändern, ja. Er wird sie radikal verändern, oder? Ja. Das ist hier ein interessanter Gegensatz zu dem, was damals passiert ist. zum alten Bund. Das ist hier ein klarer Bezug. Hier steht nämlich, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Das erste Gesetz, wo lag das? Das war erstens auf Steintafeln geschrieben. Okay. Und wo lag das? Eine Bundeslade drin. Oh, das ist was ganz anderes, oder? Also, das liegt da irgendwo in einer Lade drin und ist auf Stein geschrieben. Okay. Wir würden sagen, das ist viel zu weit weg. Das war eigentlich damals schon bekannt. Und deswegen wurde es versucht, das näher zu holen. Gott gibt ein Gebot, gibt auch eine Anweisung. Ich glaube, das kennt ihr auch. 5. Mose, Kapitel 6. Das kennen wir ja ab Vers 4, gell? Ganz bekannt. Ich habe meinen Jugendlichen gesagt, das ist ein Vers, den müsst ihr euch einkreisen. Oder ein Abschnitt. Höre Israel. Shema Israel. Ja. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ab Vers 4 ist das. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist schon mal, das kennen wir gut, gell? Jetzt aber. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Also sie sollen. Wäre gut, wenn sie dort wären. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst, schau mal, was jetzt gesagt wird, wie man mit dem Gesetz umgehen soll. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, auch wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also wann sollte man nicht reden? Und du sollst sie als Zeichen wohin binden? Auf deine Hand. Und sollst sie als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pforten deines Hauses und deine Tore schreiben. Also, wie wird dem... Gott weiß schon, wie der Mensch tickt, oder? Also, wie wird jetzt versucht, ihn an Wort nahe zu halten? Also, ich weiß nicht, versucht. Ja, aber, also... Hier auf die Stirn, also ständig. Merkst du, weil ihr kennt das von den Juden, gell? Die haben so ein Ding hier drauf und das siehst du auch. Ja. Also das ist ständig vor Augen und das ist egal, wo du dich hindrennst. Das ist das Beste an der Stirnlampe, gell? Immer wo du hinguckst, leuchtet das Ding hin. Das ist genau mit dem Gesetz. Oder? Das ist, wenn du mit deiner rechten Hand bist du die ganze Zeit am Arbeiten, das heißt, auch permanent siehst du das. Du schreibst deine Türpfosten damit voll, dass immer, wenn du raus und reinläufst, dann immer da dran vorbeiläufst. Und du sollst es permanent im Mund führen. Aber sind wir zum Ziel gekommen? Es hat nicht geholfen, oder? Du kannst es den Menschen, du kannst ihn damit fesseln, mit dem Wort, aber wenn Gott nicht durch seinen Geist das Wort hineinlegt ins Herz, kannst du ihn mit dem Wort prügeln und es wird nichts passieren. Es bleibt tot. Es bleibt kalt. Alle äußeren Mittel eigentlich ausgereizt, aber es funktioniert nicht. Ich sage mal, es funktioniert nicht von außen nach innen. Es geht nicht. Okay, also, und jetzt hier ein gewaltiger Unterschied, wo Gott sagt, ich werde nicht auf steinerne Tafeln schreiben, sondern ich werde es auf fleischerne Herzen schreiben. Und ich werde mein Gesetz nicht mehr irgendwo verwahren, wo es in einer Kiste drin ist und schön verschlossen und gut aufbewahrt, sondern ich werde es in ihre Herzen hineinlegen. Okay?
Das kannst du vielleicht eh noch so erklären, aber ich habe mich immer gefragt, auf was sich das genau bezieht.
Ja, genau. Oh, das ist natürlich eine zentrale Frage. Ja, damit befassen wir uns heute. Kommen wir da drauf. Auf welche Weise geschieht es, dass Gott seine Gebote und sein Gesetz, wie es hier geschrieben steht, in den Menschen hineinlegt? Wie geschieht das? Hat er sie einfach so irgendwie so, weiß nicht, in einem Gefäß reingelegt oder wie hat er es gemacht? Ist bei der Papier in unserem Herzen oder? Lass uns Hesekiel 36 aufschlagen. Da wird es ein bisschen deutlicher erklärt. Hesekiel 36 und die zwei Texte. Wenn man die zusammennimmt, dann bekommt man es besser oder dann versteht man es, ergreift man es, ja. Und das ist ein langer Abschnitt eigentlich, den man lesen muss, ab Vers 16. Wir machen das. Ich weiß, ich hab halt ein bisschen was vorbereitet. Ich glaube, wir kommen im Leben nicht durch, aber hier muss ich euch ermutigen, das irgendwie dran zu bleiben am Ball. um alles dann. Okay, Vers 16. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Ezekiel 36, Vers 16. Ja. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, also jetzt sind sie in der Gefangenschaft, kleine Randbemerkung, in seinem Land wohnte, machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten, wie die Unreinheit der Absonderung war ihr Weg vor mir. Da goss ich meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen, weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Und ich versprengte sie unter die Nationen, und sie wurden in die Länder zerstreut. Nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. Ein gerechtes Gericht von Gott. Aber was ist das Problem? So kamen sie zu den Nationen, aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese. Aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Also seht ihr, so wie ihr beobachtet ein Kind und seht, wie es sich benimmt, und sagt euch, ja, ich weiß schon, wie die Eltern sind. Die sind nicht in der Lage, ihre Kinder richtig zu erziehen. Okay, das ist manchmal, glaube ich, schwierig, so einen Rückschluss zu machen. Aber dasselbe passiert hier. Das Volk Gottes, seine Kinder werden hinausgeschmissen aus seinem Land. Gott sagt, das wirft ein Bild auf ihn. Ja, wie er seine Kinder erzieht und ob er zum Ziel kommt oder nicht. Und das wären harte Worte ein Stück weit hier oder krasse Worte für unsere Ohren, ja, die wir so stark auf uns selbst fixiert sind, jetzt hier, Vers 21. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Oh, das ist Evangelium. Gott handelt nicht wegen uns, ihr Lieben. Er handelt nicht, weil irgendwas da in uns war, wo ihn überzeugt hat und wo er gesagt hat, das ist gut. Nein, um seines heiligen Namens willen handelt er. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Ja, aber was jetzt? Wie wirst du dich als heilig erweisen? Ja, jetzt lass die Katze aus dem Sack. Was wird Gott tun, dass er zeigt, dass er heilig ist und dass sein Plan nicht versagt hat? Wie wird das unter Beweis stellen? Wie wird das allen zeigen, dass der Plan nicht in die Hose gegangen ist? Dass er nicht versagt hat? Und ich werde euch aus den Nationen holen. Und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Okay, das ist ein Punkt. Er sagt, er wird die versprengten, die in der Gefangenschaft sind, wird zurückbringen. Was steht jetzt weiter? Schau mal. Und ich werde reines Wasser auf euch springen. Und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Als stand da so an der Grenze dann zum Volk Israel so eine Dusche und dann sind sie gewaschen worden oder was ist hier die Rede? Ich werde reines Wasser auf euch sprengen, ihr werdet rein sein. Ist die Taufe damit gemeint? Nee.
Geist.
Ja, das Wasser hat sehr viel mit Geist zu tun, wenn wir Ezekiel 36, sondern ganz Ezekiel lesen, stark verknüpft, und da könnten wir Stellen aufschlagen, die es ganz deutlich machen. Aber das ist schon von seinem Geist die Rede. Und er sagt, aber worum es vor allen Dingen geht, von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Also es geht um ein geistliches Reinwaschen, von Sünde reinmachen, sauber machen. Okay? Es geht hier nicht um ein Äußeres, es geht um ein Inneres. Schaut, und ich werde euch, unsere Jahreslosung von diesem Jahr, ja, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, durch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und bei wem es noch irgendeinen Zweifel gibt, ob das tatsächlich ein einseitiger Bund ist, ich habe mir alle Ich werde unterstrichen. Und das sind hier, ich weiß es nicht, vielleicht 15 oder wie in diesem Abschnitt. Alles Ich werde, Ich werde, Ich werde, Ich werde. Und auf jeden Fall hier in Vers 27 sagt er auch, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt, meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wie wird er das tun? Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Okay, also er legt nicht einfach zwei Steine an die Tafeln irgendwo ins Herz rein, er gibt seinen Geist. Und wie passiert das dann? Das ist natürlich jetzt viel, aber um es ganz kurz zu sagen, das ist, wenn ein Mensch wiedergeboren wird. Das ist, wenn ein Mensch wiedergeboren wird. Der Heilige Geist kommt hinein, nimmt Wohnung, durch dieses ganze Werk von Christus und durch den Glauben daran wird er reingewaschen von allen Götzen, von allen Unreinheiten, sauber gemacht. Und der Heilige Geist ist derjenige, der bewirkt, dass der Mensch auf einmal immer mehr dem Willen Gottes konform wird, dem Maßstab Gottes immer mehr entspricht. Das, was seine Identität ist, dass das auch immer mehr nach außen hin ausgelebt wird. Nie in der Vollendung und nie in der Perfektion, dass wir sagen, wir sind sündlos geworden. Das nicht. Aber deswegen sage ich immer einer, der sagt, ja, wenn ein Mensch wirklich gerettet ist und nicht mehr verloren gehen kann, dann kann er ja leben, wie er will, sagen so die Leute. Also dann haben wir nicht verstanden, was Rettung bedeutet. Dann haben wir Wiedergeburt nicht verstanden. Ein Mensch, der das denkt und der tatsächlich so lebt, der ist tot in seinen Sünden, der ist blind. Es gibt keinen, wo der Heilige Geist Wohnung nimmt und bei dem er dieses Werk nicht anfängt. Gibt es nicht. Also das beinhaltet den neuen Bund. Und zwei Dinge, die der alte Bund nicht bewirken konnte. Punkt 1, Vergebung der Schuld. Konnte der alte Bund Vergebung wirken? Jein. Man denkt auf den ersten Hieb, ja, ich muss Opfer darbringen, eines vergeben. Aber was sagt David? Schlachtopfer hast du nicht gewollt. Brandopfer will ich dir geben, aber wolltest du nicht. Warum wollte er nicht? Weil es nicht reicht. Weil es nicht genug ist. Weil wie kann das Blut von Stieren und Böcken die Sünden wegnehmen? Es ist völlig klar, der alte Bund konnte das nicht. Und hier sagt Gott sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar, ich werde ihnen die Schuld vergeben. Ich werde sie waschen mit reinem Wasser. Das bewirkt der neue Bund. Und zweites, nämlich die Ausgießung des Geistes, der uns dahin bringt, die wir auch, verstockte, hartherzige, in die falsche Richtung laufende Leute waren, der uns dazu bringt, dass wir uns ausstrecken und sehnen nach dem Willen Gottes, dass wir danach nachjagen, dass wir die Gottlosigkeit und die Sünde verleugnen, all das, der uns dazu bringt. Was das Gesetz an sich nie imstande war. Es war nur in der Lage, wie der Hebräerbrief sagt, ein ständiges Erinnern an die Sünden. Und ein ständiges deutlich machen, hey, das reicht nicht und das reicht nicht und das reicht nicht. Und du schaffst es nicht.
Die Menschen, die dann während dem alten Bund gerettet worden sind, sind dadurch gerettet worden, dass sie irgendwie verstanden haben, dass Gott eine permanente Lösung eines Tages schenken wird.
Absolut. Deswegen sage ich immer, die hatten keine andere Hoffnung als wir auch. Die haben vorgeschaut auf das Kreuz und wir, also je nachdem, wie viel sie davon wussten. Ja, Gott hat natürlich zu unterschiedlichem Maß offenbart, das ist ganz klar. Aber sie mussten genauso auf einen anderen hoffen, wie wir auf Christus hoffen. Es läuft alles am Kreuz zusammen. Es gibt keine andere Hoffnung. Es gibt keinen anderen Weg. Ja. Und deswegen, wenn einer gerettet werden wollte, auch im Alten Testament, dann muss er das erkennen. Es reicht alles nicht. Alles menschliche Bemühen reicht nicht. Einer muss kommen. Psalm 130, ganz wunderbares Beispiel, wie einer seine Sehnsucht danach ausdrückt. Er sagt, wie die Wächter auf den Morgen warte ich darauf, dass er dir Lösung für Israel schaffen wird. Das ist ganz gut. Jetzt die spannende Frage natürlich, und womit wir uns jetzt noch befassen müssen. Ja, mit wem schließt Gott den Bund? Ja, das ist ja, weil es steht eigentlich klar da, oder? Wenn wir so nehmen müssen, oder? Wenn wir Jeremia nochmal zurückgehen, kann es eigentlich keinen Zweifel geben. Eigentlich bei Hesekiel eigentlich auch nicht. Aber Jeremia heißt es überdeutlich. Ja. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund.
Ich stelle eben.
Jeremia 31, 31. Also nochmal, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. So, also wer sind die Bundesparteien? Gott und das Haus Israel und Haus Juda. Ja? Jetzt gibt es eine gewisse Auslegungslinie, zu der ich mich ehrlich gesagt nicht dazu zähle, die das so... Alle, die generell im Alten Testament sagt, wir müssen immer ganz strikt unterscheiden, was ist für uns geschrieben und was ist für das Volk Israel geschrieben. Und immer wenn das Volk Israel angesprochen ist, dann sind wir nicht gemeint. Dann sind wir außen vor. Und dann spricht es meistens, deutet man das auf eine Zeit spät, irgendwann, tausendjähriges Reich. Das meiste wird dann auf späteres tausendjähriges Reich bezogen, wo dann irgendwann kommt. Ja. Und dann bedeutet das, dass sehr, sehr viele Texte mit uns einfach gar nichts zu tun haben. Die sind für eine komplett andere Zeit geschrieben. Mehr oder weniger kannst du fast sagen, kannst du überspringen, weil die gelten dir nicht. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund davon. Es gibt die zweite extreme Sicht, da bin ich auch kein Freund davon. Die zweite, die extreme Sicht ist, die lautet so, nachdem Jesus gekommen ist und das Volk Israel seinen Messias verworfen hat, hat Gott auch sein Volk verworfen. Hat Gott das Volk Israel auf die Seite gestellt und gesagt, jetzt mache ich mit der Gemeinde weiter und Volk Israel macht, was ihr wollt. Also ist die zweite extreme Sicht, die sogenannte Substitutionstheologie. Also kennt ihr Substitution, Ersatz. Also, da war vorher Israel, hat nicht geklappt, dann kommt jetzt Gemeinde an der Stelle sozusagen. Und Israel, tschüss. Ja. Das ist die zweite extreme Sicht, wo ich auch nichts davon halte. Ich will euch heute nahelegen, was ich denke und was ich glaube, wie ich es von der Schrift her sehen und verstehen kann. Vorweg fasse ich so zusammen. So wie ich es lese und wie ich es verstehe, dieser neue Bund wird geschlossen von Gottes Seite aus, und zwar im Rahmen des gesamten Erlösungswerkes Jesu Christi. Das heißt, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er die ganze Gerechtigkeit erwirkt hat, alles gelebt hat, dass er unseren Tod am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel gefahren ist, dass er den Heiligen Geist ausgegossen hat. Also das ist im Rahmen des ganzen Erlösungswerkes Christi, was er gewirkt hat, hat Gott diesen Bund geschlossen, und zwar mit seinem Volk Israel unter Einbezug der Nationen. Versteht ihr das?
Nee.
Okay.
Das nochmal sagen.
das ist viel. Deswegen nochmal. Gott schließt diesen neuen Bund im Rahmen des gesamten Erlösungswerkes Jesu Christi, und zwar mit seinem Volk Israel unter Einbezug der Nationen.
Ist dann die Trennung zwischen Israel und den Nationen? Oder welche Rolle hat Israel und welche die Nation?
Also das bedeutet, also eigentlich, Jesus sagt ja so zuerst, ich bin gekommen für die Schafe des Hauses Israel. Also für die ist er zuerst gekommen. Lasst uns vielleicht jetzt Stück für Stück durchs Neue Testament gehen, aber ich denke, das beantwortet sich dann. Okay? Zuerst will ich euch zeigen, dass das Neue Testament sehr deutlich und ohne Zweifel klar macht, dass dieser neue Bund erfüllt worden ist in Christus. Das ist das Erste, was ich mit euch beobachten will. Schlagt mit mir auf, und jetzt sind wir eigentlich im Neuen Testament vor allem unterwegs. Für mich ist es so ein wichtiger Grundsatz. Wir müssen das Alte Testament vom Neuen Testament her auslegen. Wenn du das Alte Testament einfach für sich liest, du kannst auf alles Mögliche kommen. Mein Kommentar für das Alte Testament ist das Neue Testament. Schlagen wir auf Matthäus 26. Das kennen wir alles so gut, aber für mich ist es so wichtig, dass wir das verknüpfen, dass wir verstehen, was zusammengehört in der Schrift.
Matthäus 26, 26, so bekannt, ja. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Schon mal gehört, gell? Und er gab ihnen einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Habt ihr aufmerksam gelesen?
Blut des
Bundes. Das ist das Blut des Bundes. Also deswegen sage ich, wir lesen immer diesen Text und wir springen da drüber weg, da gleiten wir so schön drüber weg. Was für Blut des Bundes? Was bedeutet Blut des Bundes? Blut ist klar, sein eigenes Blut, das fließen wird. Aber was für Blut des Bundes? Des alten Bundes?
Des Neuen, besiegelt.
Des Neuen, okay. Um es ganz klar zu machen, schlagen wir Lukas auf. Weil der es noch deutlicher macht. Markus sagt es genauso wie Matthäus, das Blut des Bundes. Lukas 22. Lukas 22, Vers 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was sagt er hier? Dieser Kelch ist ein neuer Bund? Er sagt der neue Bund. Er bezieht sich auf einen, oder? Gibt es, oder wie wahrscheinlich ist es, dass er von dem neuen Bund spricht in Jeremia 31? Sehr wahrscheinlich. Also sonst ist von keinem anderen neuen Bund die Rede in der Bibel. Es gibt nur diese zwei Stellen, die uns entgegenstrahlen und entgegenleuchten. Ezekiel 36, Jeremia 31. Jetzt blättern wir weiter in die Briefe hinein. 2. Korinther Kapitel 3. Das hatten wir auch schon aufgeschlagen gehabt. Aber ich wusste schon, dass wir noch vorbeikommen müssen. Und zum ganzen Kontext vom Korintherbrief ein anderes Mal. Aber hier ab Vers 3, Kapitel 3, Vers 1. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch? Oder Empfehlungsbriefe von euch? Sagt: Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst. Geschrieben, nicht mit Tinte, schon interessant, wie das mit dem Thema zu tun hat, oder? Nicht geschrieben mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Oh, da klingt, glaube ich, viel Verwandtschaft, oder? Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern der uns tüchtig sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ja, das ist, manchmal wird das benutzt, um zu sagen, ja, wir brauchen den Heiligen Geist, die Bibel brauchen wir nicht. Völlig was anderes als Paulus.
Das ist eine gute Idee.
Völlig was anderes, als was Paulus hier eigentlich sagt. Aber ich denke, wir wissen, was er meint, oder? Und der alte Bund leuchtet uns an jeder Stelle hier entgegen. Genauso auch der neue Bund, wie Paulus beschreibt. Wir sind nicht Diener des alten Bundes, und wir sind Diener des neuen Bundes. Und jetzt bräuchte man viel Zeit. Ich habe keine Uhr. Schon eine weise Voraussicht.
8:40 Uhr.
Okay, 20 Minuten haben wir theoretisch noch. Reicht es für 3 Kapitel? Oder zumindest 2 eigentlich lesen. Hebräer. Ich
kürze das nächste, dass es ein bisschen länger geht.
Ja, ja. Hebräer Kapitel 8.
Ah, da könnten wir schon Kapitel 7 eigentlich anfangen, gell? Oder Kapitel 5 oder irgendwo. Hebräer. Hebräer ist die Auslegung des Alten Testaments. Wenn wir als Altes Testament verstehen müssen, müssen wir einen Hebräerbrief lesen. Die Hauptsache aber bei dem, ich lese von vorne los. 8. Die Hauptsache aber bei dem ist, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Versucht immer zu registrieren, was er an Parallelen sagt, von dem, was auf der Erde hier im alten Bund passiert ist und von dem, was der neue Bund im geistlichen Bereich. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Also sagt, wenn Jesus ein hoher Priester sein will oder sein soll, muss er was darbringen. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Also an anderer Stelle macht das nochmal mehr deutlich, warum wäre er gar kein Priester auf Erden, Jesus?
Stammbar? Abstammung.
Abstammung von?
Er ist kein Levit.
Also, das heißt, er ist aus einem Stamm, zu dem nichts über den Priesterdienst gesagt worden ist, nämlich aus Juda. Also, wenn es nach dem menschlichen Priestertum ging, wäre er nicht mal Priester. Und dann beschreibt er das menschliche Priestertum weiter, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Also Mose hat ein Bild bekommen von Gott und sagt, so, ich bin überzeugt, Gott hat ihm das eigentliche Heiligtum gezeigt. Ja, hat ihm gezeigt, einen Einblick gegeben. Das ist die Herrlichkeit. Und sagt, jetzt mach eine Kopie davon. Oh, mach da mal eine Kopie, ja. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Aber okay, hat er eine Kopie davon gemacht, ja. Sieh zu, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Jetzt ist wieder über Christus die Rede, hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Schaut mal, wie er jetzt auslegt. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Und wenn das der Weg wäre, dann hätte Gott nicht gesagt, dass es noch einen anderen Bund braucht. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, und er zitiert jetzt nur für euch Jeremia 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, Haus Israel, Haus Juda, einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. Das ist interessant, gell? Sinn wird hier benutzt. Das ist das gleiche übrigens wie Herz. Und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich, ja?
In den Versen erkläre ich auch noch, gell? Weil
den Vers? Ich gar nicht, ja, das ist Freude. Interessant, gell? Mhm. Weil, dann sagt man ja, wie ich es sehe und wie ich es verstehe, ist so. Wenn du das ganze Alte Testament hindurch gehst, hat Gott sich einmal offenbart, oder zweimal, oder dreimal, oder fünfmal, oder zehnmal, hat er Zeichen und Wunder getan, ohne Ende, ja, hat er, um menschlich zu sagen, jetzt mal den neuen Bund außen vor gelassen, hat er aber sonst alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um sich dem Menschen zu zeigen und sein Wesen ihnen zu offenbaren, seine Güte, Größe, Barmherzigkeit, seine Gnade, all das zu erweisen, unter Beweis zu stellen. Hat er, oder? Haben sie ihn erkannt? Nein, du musst es immer noch zu ihm sagen, erkenn doch den Herrn in all dem.
Sieh doch, was er tut. Kannst du ihn nicht sehen? Das Leben zeigt, nein, können nicht sehen. In dem Sinne bedeutet das, wie ich es lese, wie ich es verstehe, nicht, keiner wird mehr vergeblich zu ihm sagen, jetzt erkenn doch den Herrn, sieh ihn doch endlich, denn sie werden ihn sehen können. Sie werden ihn endlich sehen können. Sie werden endlich von ihm gelehrt sein. Sie werden endlich nicht mehr verstockt sein. Die harten Nacken, die Widerspenstigkeit ist endlich weg. Es ist endlich ein Zugang da. Das heißt nicht, dass Erkenntnis und das Lehre und das alles nicht mehr notwendig ist, sondern es bedeutet, dass es fruchtbar ist, dass es endlich wirkt. Versteht ihr? Dass es endlich nicht gegen die Wand gesprochen ist. Also, es wird keiner mehr sagen, jetzt erkenn doch endlich den Herrn da drin und sich darüber aufregen und sagen, wie kannst du ihn nur nicht sehen? Jetzt seh ihn doch endlich. Das musst du nicht mehr sagen, weil wir ihn sehen. Weil wir ihn sehen. Also das ist, wie ich den Vers verstehen kann, weil das Neue Testament ist äußerst klar, dass die Lehre nicht überflüssig ist, dass Erkenntnis nicht überflüssig ist. Und dann heißt es, vom Kleinen bis zum Großen, und dann denkst du auch, es umfasst alle, die dazugehören. Das ist immer ganz wichtig. Es umfasst alle, die dazugehören, alle, die Teil dieses neuen Bundes sind. Und das, so viel will ich schon sagen, Teil dieses neuen Bundes wird man nicht durch fleischliche Abstammung, sondern wird man durch geistliche Abstammung. Ganz wichtig. Aber jeder, der dazugehört, vom Kleinsten bis zum Größten, werden ihn erkennen. Weil das ist die Voraussetzung, dass du Teil des Bundes sein kannst.
Aber ist diese Erkenntnis, ich weiß nicht, welches Wort das ist, aber zum Beispiel von Römer 8,
ja,
wo man spricht, dass er hat uns gekannt.
Ja, ja. Ja.
Und Adam kannte seine Frau,
ja, ja, ja,
und sie gebar,
genau,
ein Kind. Ja. Und so kennen ist nicht nur kennen, sondern, ja, auch eine Beziehung.
Ja,
die,
ja,
werden, die werden plötzlich eine Beziehung mit ihm haben,
ja,
die nicht davor vorhanden war.
Ja. Also erkennen geht weiter über das hinaus, wie ich immer sage, ja, ah, du bist es. So sagen, das ist das für uns erkennen, ja.
Ist das gleiche Wort?
Also meine Übersetzung ist relativ konkordant, das heißt, die übersetzt wo immer es geht mit, ja, dem gleichen Begriff.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, ich könnte es kurz nachgucken, aber das führt zu weit. Aber dieses Wort prinzipiell, Kinosko, ja, das ist auf Griechisch, und dann, das bedeutet viel mehr als irgendetwas wiedererkennen oder als etwas von etwas Notiz zu nehmen, oder es bedeutet, dass das ganze Herz betroffen, das ist eine innige Beziehung, die dadurch ausgedrückt wird. Wie du es erwähnt hast, ja, wenn Adam seine Frau erkannte, dann hat er nicht einfach kurz Hallo gesagt.
Ja. Oder Jesus in Matthäus 25,
das heißt, ja,
weg von mir.
Ich habe euch nie gekannt.
Ja, genau.
Ja. Also es bedeutet nicht, dass er nicht weiß, wie sie heißen. Ja, oder,
da war nie eine Beziehung.
Da ist keine Verbindung, keine Beziehung da. Ja. Also das ist richtig, das kommt damit hinein. Also erkennen ist eine in einer intensiven, innigen Beziehung zu sein. Ja? Also das ist ganz richtig. Und dann zitiert er weiter, denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt, was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Okay. Allein das, wenn wir jetzt allein hier stoppen, er kommt später hier in Kapitel 10, das, was ich erwähnt habe. Nochmal, lasst uns das vielleicht auch kurz lesen, damit jeglicher Zweifel wirklich ausgeräumt ist, ob es sein könnte, dass der neue Bund, dass der Hebräerbriefschreiber denkt, dass der neue Bund jetzt in Christus erfüllt ist, oder ob er denkt, der wird vielleicht irgendwann mal im tausendjährigen Reich oder so erfüllt sein. Das kann ich, also der ist so eindeutig. 10 Vers 10, lass uns vielleicht dort loslesen. In diesem Willen sind wir durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ja? Sind wir geheiligt jetzt? Ich dachte, da fehlt ein Verb. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da und verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Also nochmal, ja. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind, als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Wow, das ist krass, oder? Mit einem Opfer, alle, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Was für eine Lösung! Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie aufrichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihren Herzen, in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und, sagt er, hier steht es doch geschrieben, dass Christus das tun wird. Ihrer Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Und das Nicht ist betont. Und eine betonte Verneinung in der Zukunft. Werde ich nicht mehr gedenken. Werde ich auf jeden Fall, auf gar keinen Fall mehr daran denken. Okay? Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Das heißt, wo dieser neue Bund aufgerichtet ist, ist kein Raum mehr für den Alten. Der Alte ist abgeschlossen. Also das ist, lass uns das zuerst wahrnehmen und das bewusst werden. Das Neue Testament spricht sehr eindeutig und sehr, sehr klar, dass dieser neue Bund eingesetzt worden ist und erfüllt worden ist in Christus. Der gilt. Die Frage, die sich für uns natürlich immer noch auftut, ja, aber das steht im Haus Israel und im Haus Juda. Was ist jetzt mit uns? Gilt der dann halt nur für alle gläubigen Juden oder was machen wir damit? Spannende Frage. Ja, lass uns weitermachen. Ja. Ich würde es als folgendes Bild versuchen, euch zu zeigen. Denn die Schlussfolgerung ist definitiv nicht, dass hier der Bund dann einfach sozusagen übertragen wurde. Da steht zwar ursprünglich Haus Israel und Haus Juda, aber das streichen wir einfach durch und schreiben uns rein. Ja, das wäre die Substitutionstheologie. Entschuldigung, ich kann es schlecht aussprechen. Schwieriges Wort. Das Bild, was sich zeichnet, und da will ich euch einfach da nochmal kurz mit hineinnehmen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, vom Vater gesandt. Das Volk Israel als Ganzes betrachtet, hat wie reagiert?
Ablehnend.
Johannes 1, Vers 11, oder? Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Oder Johannes 12, Vers 37. Obwohl er so viele Zeichen unter ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht an seinen Namen. Ja, auch wiederum, damit die Schrift erfüllt wird. Sie als ganzes Volk haben ihn abgelehnt. Haben sie dafür ein Gericht und eine Strafe auch erlebt? Ja. Das ist eine Stelle aufschlagen, Lukas Kapitel 19. Ich bin Johannes 19 und denke mir, irgendwie passt das Bild nicht. Lukas 19, Vers 41. Und ich hoffe, ihr seid noch mit den Gedanken da, weil es ist echt sehr, es ist sehr viel Grundlage, ja, von dem, wie ich die Bibel lese, wie ich sie verstehe. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du auch an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln, dich von allen Seiten einengen, sie werden deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also, wovon spricht Jesus hier?
Weil sie ihn nicht erkannt haben.
Ja, als Messias. Und was die Konsequenz?
Die Römer dann
genau.
Jerusalem.
Genau, 70 nach Christus kommt die Zerstörung Jerusalems und Jesus kündigt das hier schon an. Sagt, weil ihr die Zeit eurer Heimsuchung nicht erkannt habt, kommt dieses Gericht. Okay? Das ist mal Punkt 1. Als ganzes Volk haben sie ihn abgelehnt und haben sie dieses Gericht auch bekommen. Als ganzes Volk. Aber wie ist der nächste Vers von Johannes 1, Vers 11? Also sprich 1, Vers 12. Kennen wir, oder?
So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also es gab doch welche. Also der Großteil hat ihn abgelehnt. Aber es gab trotzdem welche, oder? Um mit den Propheten zu sprechen, ein Überrest. Ein kleines Häuflein, die das nicht getan haben, die an seinen Namen geglaubt haben. Okay. Und mit denen hat er den Bund geschlossen. Das waren am Anfang alles Israeliten, oder? Jetzt gehen wir in die Apostelgeschichte hinein. Alles, was dazu notwendig ist, das Blut Jesu wird vergossen. Er steht aus den Toten. Dann fährt er in den Himmel. Er gießt den Heiligen Geist aus. Alles ganz eng mit verknüpft mit dem neuen Bund. Die ersten Teilhaber oder Empfänger des Bundes, wer ist das? Also erstmal 12 Jünger, waren alles Juden. Ja. Also 12 Apostel, können wir sagen. Und dann waren da noch, wie viele? Etwa 120 Personen. Okay. Dann kommt der Heilige Geist, Petrus predigt. Was passiert? 3000. Okay. Dann geht es weiter. Bedrängnis und Verfolgung und Unterdrückung. Und was passiert? Kapitel 4. Ist es dann, glaube ich, oder? Oder Kapitel 5? Ja, das ist 5000. Ja? Ja, ja. Und dann gehen wir weiter. Und dann passiert auf einmal etwas. Bis dahin ist alles gut. Gott hat einen Bund mit seinem Volk Israel, einen neuen Bund mit seinem Volk Israel geschlossen. Das ist nicht mehr aufgrund ethischer Abstammung. Das ganze Thema Nachkommenschaft Abrahams und sowas spielt da so viel eine wichtige Rolle. Wer sind die eigentlichen Nachkommen Abrahams? Sind sie, die nach dem Fleisch geboren sind? Oder die nach der Verheißung? Aber das sind jetzt nicht mehr die einfach sich auf Abraham irgendwie berufen können, sagen, Abraham ist unser Vater. Er sagt, gebt da drauf nichts. Davon habt ihr nichts. Und jetzt kommt dieser gewaltige Umbruch. Das war für die alles in Ordnung, dass der neue Bund jetzt eingesetzt wird, dass Gott den schließt, von mir aus auch nur mit einem Teil von dem Volk Israel, für denjenigen, die ihn annehmen, die an ihn glauben. Aber jetzt passiert etwas. Samaria. Oh, da wird es schon kritisch. Samaria, okay. Also, der Philippus ist das, gell? Der geht nach Samaria, predigt das Evangelium, die Leute kommen zum Glauben. Und das ist ein völlig offensichtliches Zeichen. Sendet Gott den Geist und so, dass es für alle nach außen hin deutlich wird, dass tatsächlich der Heilige Geist empfangen wurde, nämlich wie die anderen auch. Reden in fremden Sprachen, sodass alle anderen das merken und sehen nach außen hin. Und Johannes, erst werden Johannes und Petrus sogar extra gerufen. Die kommen, der Geist war noch nicht auf sie gefallen, die kommen und in Anwesenheit dieser zwei höchsten Apostel passiert es. Also das Gott macht unmissverständlich klar, die gehören genauso dazu. Die sind genauso Teil dieser Kirche, also dieses Bundes, dieses neuen Volkes Gottes. Des neuen, alten, neuen, wie auch immer. Eigentlich schon des neuen. Und dann, es ist okay, Samaria ist ja noch so, okay. Aber was passiert dann weiter? Cornelius, das ist Kapitel 10 dann, okay. Und da knüpft sich Gott Petrus persönlich vor. Sagt, okay, Petrus. Das ist eigentlich ein Unding. Lässt ihn dann das Tuch runter, sagt, jetzt bediene ich an den ganzen unreinen Tieren. Petrus entsetzt. Ja, wie soll ich das machen? Das habe ich nie im Leben gemacht. Ich würde es nie machen, nur über meine Leiche. Aber Gott sagt es. Mach es. Ja. Ganz interessant übrigens, wenn Leute kommen und uns wieder dahin bringen wollen, dass wir Speisevorschriften und alles einhalten wollen und so, dann sage ich, okay, was sagt Gott selbst dem Petrus hier? Das ist eine ganz andere Kategorie, als wenn er hier sagen würde, Petrus, geh hin und klau etwas. Okay, das ist was ganz anderes. Okay, lassen Sie sich zu weit abweichen. Auf jeden Fall nimmt er sich ihn selber vor und weiß, weil Petrus alles widerstrebt, das den Heiden auch zuzugestehen, nimmt er ihn sich selber vor, bringt ihn zu dem Cornelius. Er predigt das Evangelium, wiederum in seiner Gegenwart, fällt der Heilige Geist auf sie. Und es wird für alle deutlich, dass das der Fall ist. Und es ist klar, sie gehören genauso dazu. Und Petrus muss sich verteidigen und muss sich rechtfertigen vor den anderen. Weil die sagen, was hast du gemacht, dass du zu den Heiden gegangen bist? Er sagt, ich konnte ja gar nicht anders. Und er erzählt die ganze Geschichte nochmal. Und dann fangen sie an, Gott zu verherrlichen und sagen, dann haben also auch die Nationen das empfangen. Dann sind die Nationen ein Teil von dem Bund. Dann werden sie mit hineingenommen in die Verheißungen. Dann sind sie nicht mehr... Wir müssen da noch ein bisschen was lesen im Epheserbrief und im Römerbrief. Aber erstmal in der Apostelgeschichte geht es dann weiter. Und spätestens, denke ich, ab Apostelgeschichte 15 ist es wirklich völlig klar, oder? Dass die Nationen gleichberechtigt mit Teil dieses neuen Bundes sind und dass sie sogar nicht einmal verpflichtet werden, das Gesetz zu halten. Ja? Nur diese paar Dinge. Es ist interessant, warum diese paar Dinge, ja? Randbemerkung, da muss man sich irgendwann anders damit befassen. Aber es wird, und dann durch das ganze Buch der Apostelgeschichte wird es klar. Es geht, Kapitel 1, Vers 8 geht es los, anfangend von Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das Zentrum des Endes der Welt war was? Rom. Also steht sinnbildlich für das Ende der Welt. Okay, alle Straßen führen nach Rom, in das Zentrum, in das Herz hinein, der Welt. Darum hört übrigens Apostelgeschichte auch so auf, wie es aufhört, oder? Weil es nicht um die Biografie von Paulus geht, sondern weil deutlich gemacht wird, und was ist das Letzte, was geschrieben ist in der Apostelgeschichte? Über Paulus. Können die ihn besuchen? Er ist zwar gefangen, was sagt Paulus an anderer Stelle, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Er predigte das Reich Gottes, Vers 31, und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Ist das Evangelium aufzuhalten? Ist es irgendwie zu stoppen? Hat sich die Verheißung Jesu erfüllt? Anfangend von Jerusalem bis ans Ende. Ja. Und darum geht's, okay? Also da müssen wir den Fokus immer ein Stück weit behalten. Also die Apostelgeschichte macht klar, nein, nicht Juden und Heiden getrennt, nicht das, was man immer wieder dann so sagt, ja, gut, so, jetzt hat Gott das Volk Israel genommen und auf die Seite gestellt, jetzt kommt die Gemeinde, das Projekt dazwischen und dann nimmt er sich irgendwann das Volk Israel wieder. Sag ich, nein, Gott hat das Volk Israel nicht auf die Seite gestellt, sondern er hat gesagt, Juden und Heiden gemeinsam. Ein neues Volk in diesem neuen Bund.
Aber dass sie etwas Besonderes sind, da gibt es schon irgendwie sowas wie eine Klammer. Ne? Weil davor hatten sie schon eine besondere Stellung.
Definitiv, ja.
Und am Ende der Geschichte, so wie ich es verstehe, werden sie schon
nochmal... Also da kommt dann eben Römer Kapitel 11, sage ich mal, natürlich ins Spiel. Das kennen wir alles. Deswegen sage ich, wir müssen jetzt eigentlich Römer 9, 10, 11 durchlesen. Was Paulus sagt, ist natürlich ganz klar, du bist hineingepropft in diesen Ölbaum. Ist übrigens kein neuer Ölbaum, den er gemacht hat, oder? Er hat ihn hineingepropft in den. Also ist einer. Ein Ölbaum. Und er sagt, wenn Gott das möchte, dann kann er dich rausnehmen, kann er die wieder reinstecken. Ist gar kein Problem. Aber nicht, dass er sagt, den alten Ölbaum, den lassen wir jetzt da stehen, und jetzt nehmen wir einen neuen Ölbaum her. Nein, es ist immer noch derselbe. Es ist ein Ölbaum, wo wir hineingepropft sind. Versteht ihr das? Wo wir ein Teil des Volkes Israel sind. Und wie Gott ist in der Lage, jetzt sehen wir, dass nicht viele Juden an Christus glauben. Gott ist in der Lage, wieder die Herzen weit zu machen für das Evangelium und da das auszulösen, dass wieder mehr davon dazukommen. Also sprich, mehr wieder von den anderen einzupropfen. Aber auf keiner anderen Grundlage. Steht hier ganz wichtig. Immer denselben Ölbaum. Es ist ein Volk. Und da müssten wir, wie gesagt, Römer 9, 10, 11 eigentlich durchlesen und Epheser 2 und Kapitel 3.
Jesus sagt doch auch einmal mit den Krümeln, oder?
Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Mhm. Es ist auch so, ja. Vielleicht, was spricht die Zeit?
Aber ich hab dazu nur ja. Die Frage.
Ja.
Wenn Paulus nennt die Gemeinde im Galaterbrief die Israel von Gottes,
ja.
Und so, man könnte sagen, die sind Gottes Volk. Im Alten Testament ist ja. ist die gläubigen Israeliten, ja. Ja. Neue Testament, alle die glauben.
Alle die glauben, ja.
Israeliten oder mhm. Heiden.
Unabhängig von der Abstammung, ja.
Aber warum ist das keine Substitution dann?
Weil das Volk Israel nicht auf die Seite gesetzt worden ist, sondern weil Gott sowohl aus Juden als auch aus Heiden
ja, errettet. Die Gemeinde besteht aus einer Mischung von Heiden und Juden.
Richtig, aber das Wichtige ist, das Volk Gottes wurde nicht komplett verworfen und irgendwo mhm. auf die Seite gestellt. Okay?
Und so das heißt, dass quasi in Offenbarung die 12 Stämme sind buchstäblich 12 Stämme Israel.
Das ist noch keine Frage. Das ist noch eine Frage. Offenbarung ist wieder so einfach.
Sorry.
Okay. Ich bin da selber natürlich noch sehr viel am Lernen, bin ich offen. Aber das ist nochmal ein Riesenfass, das wir heute definitiv nicht aufmachen können. Aber was wir wissen müssen, es gibt ein Israel nach dem Fleisch und ein Israel nach dem Geist. Okay? Da unterscheidet das Neue Testament sehr, sehr klar. Der Bund, der geschlossen wird, wird mit dem Israel nach dem Geist geschlossen. Und das sind eben all die Juden, all die Menschen aus den Heiden und aus den Juden zusammen. Gott ist jetzt in der Lage, diese Leute aus dem alten Bund genauso wieder in diesen Bund hineinzupfropfen und genauso daran teilhaben zu lassen. Und Paulus wird dann hier argumentieren, in Römer Kapitel 9 anfangen. Da geht es um diese ganze Frage, hat Gott sein Volk verworfen? Und dann sagt er, so Vers 6, ich weiß nicht, ob wir das Fass holen sollen. Wir müssen alle nächstes Mal wiederkommen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Er sagt nicht, jeder, der aus Israel kommt, der ist ein Israelit. Mhm. Hä? Nicht jeder, der aus Ditzingen kommt, ist ein Ditzinger.
Jesus ausgesagt mit Nathanael, da kommt ein Israelit.
Ein wahrer Israelit. Ein wahrer Israelit. Ja, genau.
Kann man es auch andersrum sagen, nicht jeder Heide ist ein Heide.
Ja, eben auch, ja, genau. Ja. Aber, also, das schaut, wie es begründet, ja. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind alle Kinder, sondern in Isaac wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Warum betont er das so hier? Wie viele Söhne hatte Abraham? Am Anfang zumindest.
Zwei.
Also wenn es um fleischliche Abstammung geht, wäre es dann genauso betroffen? Ismael. Ach so, okay. Da gab es Jakob und Esau. Gab es zwei, oder? Die haben sich beide zu berufen auf den. Aber sagt Paulus, darum geht es nicht, es geht um die Kinder der Verheißung, die der Verheißung entsprechen, die werden als Nachkommenschaft gerechnet. Also Vers 8 legt er das aus und sagt, was das bedeutet. Nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein, aber bei ihr war es so, und jetzt vergaloppiert er sich ein bisschen, wo er jetzt über Jakob und über Esau spricht, und das ganze Thema der Wählung, ja, das müssen wir ein bisschen ausklammern, aber spätestens in Kapitel 11, Vers 1, kommt er wieder auf seinen Faden zurück und spricht wieder diese Frage aus, hier, 11, Vers 1. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Sagt, auf keinen Fall. Herr Paulus, beweis es. Okay, beweise ich, kein Problem. Dennoch, ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams und Stamm Benjamin. Also, was ist die Beweisführung von Paulus? Ja, schaut doch mich an. Hat Gott sein Volk verworfen? Dann könnte ich nicht glauben. Dann wäre ich kein Apostel. Also, er sagt, ich bin ein lebender Beweis davon, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Auch nicht auf die Seite gestellt hat, wie manche das dann so sagen. Es ist nicht auf die Seite gestellt. Es ist lediglich, dass die Nationen dazukommen. Und dann müssen wir eigentlich, ja, Epheser, das ist abschließend, okay? Abschließend.
Epheser 2, oder?
Epheser 2. Da spricht er zu den Heiden, und da gab es so ein Problem mit Heiden und Juden in der Gemeinde in Ephesus. Und Paulus ringt und kämpft um die Einheit, kennt ihr ja, gell, dann Kapitel 4. Ja, er sagte, für die Einheit einstehen, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren.
durch das Band des Friedens, ein Leib, ein Geist, eine Taufe, ja, wir berufen sollten eine Hoffnung, eure Berufung, ein Glaube und so weiter. Also alles kämpft er und ringt um diese Einheit. Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach, schaut mal, was für eine Sprache er schon verwendet, dem Fleisch nach, also von eurer natürlichen Abstammung her, von der geistlichen Abstammung? Nicht. Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Was ist die eigentliche Beschneidung? Beschneidung des Herzens. Okay? Also, schon allein die Worte, die er verwendet, zeigt, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Was war das für eine Situation für uns? Katastrophal. Macht das Licht aus und macht den Raum ganz dunkel, dann hast du einen Geschmack davon. Hast einen kleinen Geschmack davon. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, wer sind die ihr? Die ihr einst fern wart. Wer sind die fern waren?
Die Heiden.
Jetzt seid ihr, die fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht. Und die Zwischenwand der Obzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Was war das für eine Zwischenwand? Was hat diese Feindschaft ausgemacht? Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Und die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Zwei Menschen? Zwei Menschen, die er lieb hat? Nein. Um die zwei zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Das ist überall hier betont, ja. Durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr noch nicht mehr Fremde, Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Die Heiligen in diesem Fall die Kinder aus Gottes Volk, aus dem Volk Israel. Und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einem Behausen Gottes im Geist. Das Bild des Tempels, was hier reinkommt. Auch kein irdischer Tempel mehr, sondern einer aus Menschen. Das ganze Neue Testament voll davon. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Sagt, ich habe einen besonderen Dienst in Bezug auf euch bekommen. Wie begründet er es? Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Paulus, was ist das für ein Geheimnis? Was ist das für ein gewaltiges Geheimnis? Damit schließen wir. Das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Jetzt sind wir gespannt wie ein Flitzebogen. Was kommt da jetzt für ein gewaltiges Geheimnis? Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Es geht fast nicht deutlicher, oder? Einst waren die Nationen hier und das Volk Israel war hier. Jetzt sind wir durch das Blut des Christus, durch das Kreuz, eins gemacht. Alle, die an seinen Namen glauben. Und das sind wirklich die eindeutigsten Stellen nur. Geht es noch vieles weiteres, was man betrachten müsste. Vielleicht müssen wir es nächstes Mal nochmal aufgreifen und vertiefen. Ich habe schon fast gedacht, dass es zu viel wird. Wahrscheinlich auch für eure Köpfe einfach, es raucht alles und.
Aber was schön ist, im Sündenfall, man sieht danach plötzlich diese Entfremdung zwischen Adam und Eva. Mm. Und Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, ja, und plötzlich zwischen denen, es war nicht nur ein Bruch zwischen Gott und Mann, aber Bruch zwischen Menschen. Mm. Und als Jesus gekommen ist, uns mit Gott zu versöhnen, mhm. hat er uns nicht nur mit Gott versöhnt,
absolut.
Sondern auch diese
ja.
Seitliche
ja.
Beziehungen
ja.
auch.
Absolut.
Ja. Und diese Barriere
weg absolut,
durch
ja.
sein
ja. Leib. Ja. Das ist so umfassend, das ist so gewaltig, was da Christus getan hat, mehr als nur Wiedergutmachen von dem, was ja. kaputt gegangen ist, sondern darüber hinaus noch viel mehr. Ja, lass uns beten.
Danke, Herr, für dein Wort, so wunderbar ist und so tief ist und da steckt so viel drin. Danke, dass wir darin forschen dürfen und dass du uns das immer mehr auch öffnest, die ganzen Geheimnisse. Danke, dass du wunderbar bist und dass du uns diesen neuen Bund schenkst, Jesus. Danke, dass du unsere Hoffnung bist in der Dunkelheit.
Amen. Amen.
Ich möchte danke für die Gnade, die uns zuteil wird. Gnade für das Kreuz Jesu. Danke für den neuen Bund und für die Vergebung. Danke, dass wir einfach dass wir nach vorne schauen dürfen und einfach den Blick auf dich werfen. Amen.
Ja, und Vater, wir alle sitzen hier, weil eines Tages haben wir dich gespürt und irgendwie dich wahrgenommen, obwohl Leute um uns herum überhaupt nicht angesprochen worden sind. Und du hast dein Wort in unserem Herzen geschrieben. Du hast plötzlich konnten wir dich kennen. Und wir kommen einfach dankbar zu dir, sehr dankbar für die Gnade, die du uns gegeben hast und deine Liebe uns gegenüber.
Danke für dein umfassendes und vollkommenes Erlösungswerk, das du gewirkt hast für diesen neuen Bund, den du eingesetzt hast und der für uns gilt, unverdient und ohne dass wir irgendwas bezahlt oder geleistet haben. Danke für diese Gnade und für dieses Geschenk und dass wir uns darin bergen dürfen.
Amen. Lieber Herr, danke, dass wir in der Zeit des neuen Bundes leben können. Danke, dass wir mit dir versöhnt sind und dass wir deine Freunde sind, dass wir Gemeinschaft haben können mit dir. Wir verstehen nur so stückweise, was es überhaupt bedeutet. Schenk doch bitte, dass unsere Beziehung zu dir immer tiefer wird, dass wir dich mehr erkennen, Herr. Das wollen wir. Amen.
Amen. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht aufgrund unseres Verdienstes und aufgrund unseres von dem, was wir geleistet haben, mit uns handelst. Herr, es wäre so zum Verderben für uns gewesen. Es wäre so katastrophal für uns ausgegangen, Herr. Danke dir, dass du deine Gnade so frei über uns ausgegossen hast und dass wir es sehen, dass wir schmecken dürfen, dass wir letztendlich ein lebendiger Beweis dafür sein dürfen, dass dein Plan und dass dein Ratschluss nicht versagt hat, sondern dass er weit herrlicher war als alles, was Menschen sich ausgerechnet hätten. Nicht aufgrund dessen, was wir heute aus uns heraus sind, sondern aus dir heraus, der du Wohnung in uns genommen hast, der du uns umgestaltest, der du uns neu machst. Herr, ja, es ist so etwas Schönes und so ein Privileg, so eine hohe Berufung, die wir haben. Dafür will ich dich preisen. Segne jeden Einzelnen im Nachdenken und im Verdauen, im Verarbeiten und in der Freude, im Fruchtbringen, Herr. Nimm unsere kleinen, unbedeutenden Leben, Herr, und verherrliche du dich, Herr. Amen. Thank you.